Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Hitschmitz, die Rockauke-Band, Rebecca, Andreas und Clemens. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen.
Ihr habt einmal im Monat euren festen Auftritt im Café Haag. Da heißt es dann Hitschmitz, Rockauke und das war jetzt am Freitag.
Richtig.
Wie war's diesmal im Vergleich zu anderen auch? Weil es einmal im Monat, da unterscheidet sich das Repertoire ja sicher ständig. Wie war es am Freitag?
Zumindest ist es wieder sehr voll gewesen. Das ist fast schon etwas ein Problem bei uns, dass die Leute zu uns kommen und wenn sie sehr spät kommen, gucken sie sich das an und sehen, oh, es ist schon so voll und ich gehe vielleicht nicht mehr rein. Insgesamt war es wieder eine schöne Veranstaltung für uns. Wir hatten tolle Sänger dabei. Es hat uns gut gefallen. Was mir diesmal aufgefallen ist, war, dass wir sehr viele neue Leute dabei hatten. Also wir haben einerseits ein Stammpublikum uns erarbeitet, insbesondere auch Stammsänger, die gerne zu uns kommen und immer wieder kommen. Aber diesmal hatte ich auch den Eindruck, dass sehr viele neue Leute da sind und deswegen auch sehr viele neue Sänger. Und das ist uns auch besonders wichtig.
Es ist ein Wachstumsmarkt sozusagen.
Genau.
Wie war es für euch?
Hat viel Spaß gemacht. War vom Programm musikalisch diesmal eher ein bisschen balladenhaltig. Aber gab auch rockige Stücke und das ist für mich als Gitarrist natürlich immer besonders toll.
Bei den Balladen hast du weniger zu spielen dann und bevorzugst deswegen die anderen Varianten?
Nein, aber da kann man auf der Bühne einfach ein bisschen mehr rumhampeln. Also Balladen sind auch schön. Ich spiele auch sehr gerne Balladen. Aber wenn es dann wirklich 4, 5, 6, 7 ruhige Stücke am Stück sind, dann wünscht man sich gerne mal wieder Abwechslung.
Sicher dann auch im Publikum, ne? Dann der Bedarf nach einem kleinen Wechsel. Rebecca?
Ja, da fällt mir gerade ein, so Songs, die nur mit einem Instrument begleitet werden. Ich habe einen Song ins Repertoire genommen, Somewhere Over the Rainbow von diesem hawaiianischen Menschen und das wird nur von Ukulele begleitet und die spiele ich und wir haben dieses Stück noch nie so auf die Bühne gebracht, dass wirklich rauskam, dass es ein Medley aus zwei Stücken ist. Das hat am Freitag zum ersten Mal richtig gut funktioniert.
Braucht man da zwei Sänger dann auch? Nee, das nicht. Aber zwei aus zwei Stücken zusammen gebastelt.
Genau, das ist schon so bekannt, das ist ein viraler YouTube-Hit geworden. Man liest dann halt die Liste und denkt sich so, ah ja klar, kenne ich, singe ich doch das. Und dann muss man meistens nochmal ein bisschen, bevor es losgeht, nachhaken. Du, weißt du, dass es eigentlich zwei Stücke sind, die zusammengehören und so. Da muss man immer ein bisschen so nachhaken. Das ist ja auch unsere Aufgabe in dieser Band, in dieser Konstellation, dass wir uns immer nach den Sängern richten und schauen, was können die. Haben die schon mal mit einem Mikrofon gearbeitet? Das ist auch ganz wichtig.
Ja, wie funktioniert das? Wie könnt ihr da nochmal in so einer Auftrittssituation nochmal Training anbieten, wenn es doch eigentlich direkt schon weitergehen muss?
Das ist schwer zu sagen. Also wir versuchen das über Blickkontakt mit den Sängern herzustellen. Wir versuchen natürlich auch immer hinzuhören, ob die Sänger einsetzen, wann die Sänger einsetzen. Das ist auch immer der besondere Kick für uns, weil wir kennen die Sänger ja nicht vorher, zumindest nicht alle. Wie schon gesagt, es kommen in der Zwischenzeit Leute, die haben schon öfters bei uns gesungen. Auf die haben wir uns dann eingestellt, aber bei ganz neuen Sängern, da wissen wir nicht, wie gut kennen sie den Song, wissen sie, wann sie einsetzen sollen, wie gut kommen sie mit dem Lied überhaupt klar. Und dann versuchen wir eben über Blickkontakt das so zu steuern, beziehungsweise wenn wir dann merken, sie kommen nicht rein, ja, dann helfen wir auch ein bisschen nach. Und das ist eigentlich auch sehr schön für die Sänger. Und wir haben so ein Motto, unser erster Presseartikel, der wurde überschrieben mit, sie lassen keinen hängen. Und so ist das auch für uns, ja, das setzen wir uns auch als Motto. Also bei uns gibt es keinen Sänger, der jetzt plötzlich dasteht, sage ich mal, der jetzt plötzlich nackt dasteht und nicht mehr weiter weiß, sondern wenn es mal hängt, dann wird er von uns gestützt, dann wird er vielleicht auch vom Publikum gestützt und da sind die Sänger auch immer sehr happy.
Wie stützt ihr, dass ihr mitsingt dann? Oder?
Zum Beispiel, genau. Also. Einsätze mitsingen.
Also Clemens und ich, wir spielen Gitarre und Bass und stehen am meisten vorne auf der Bühne und ich moderiere die Shows auch immer. Deshalb habe ich wahrscheinlich noch den nächsten Kontakt zu den Gästen auf der Bühne. Und die kommen dann meistens auch auf uns zu und sagen dann, gebt ihr uns dann den Einsatz oder so. Von dem her weiß man dann schon, ist es jetzt jemand, der sich wahrscheinlich auskennt oder vielleicht auch eher nicht. Und ich frage auch meistens, bevor es losgeht, hast du schon mal am Mikro gesungen? Und wenn dann jemand sagt nein, dann sage ich, ja, mach's ganz, ganz nah an den Mund und darf auch ruhig berühren und so. Ja, da sind wir aber auch stetig im Wachsen. Und ansonsten proben wir das auch, dass wir fremde Leute einladen oder Leute, die eben bei uns singen möchten in der Probe, damit wir das üben können. Weil unser Credo ist ja, der Sänger hat immer recht. So wie der Kunde immer König ist, hat bei uns der Sänger immer recht. Und wenn dann irgendwie an einer Stelle eigentlich ein Trompetensolo kommt, aber es fängt jemand an, plötzlich den Chorus zu singen, dann spielen wir halt den Chorus mit.
Und dann stoppen die Bläser.
Richtig.
Ja.
Oder machen die Melodie mit. Und auch, wenn der Sänger immer recht hat, dann darf er auch mal neue Töne erfinden. Oder wie ist es mit der, ja, wenn man einfach die Melodie nicht trifft, ist auch alles erlaubt.
Alles erlaubt. Das
falsch singen,
falsch
kein Problem.
Alles schon da gewesen. Und das richtig Schöne ist, dass das Publikum das immer sehr freundlich unterstützt. Also es wird keiner ausgebuht, sondern es werden immer alle freundlich motiviert und das Publikum springt auch schon mal hilfreich singend mit ein, wenn der Sänger ein bisschen ins Stolpern kommt.
Theoretisch wäre das natürlich schon auch die Möglichkeit, da jemand in die Pfanne zu hauen, so richtig, oder?
Ja, das wäre möglich gewesen. Das wussten wir von Anfang an nicht, wie das sein wird. Und das war eigentlich vom allerersten Auftritt an so und wirklich auch schön für das Publikum und für uns, dass hier noch nie, nicht ein einziges Mal jemand in die Pfanne gehauen worden ist, wie du das gerade ausdrückst. Egal wie gut oder wie schlecht die Sänger sind, wobei das ja auch immer subjektiv, ja, ob man jetzt wirklich schlecht war. Manche sind wirklich richtig gut gewesen und sagen hinterher auch, ich war so schlecht und auch umgekehrt. Aber wir wollen ja ganz bewusst keinen Sängerwettbewerb machen oder irgendwas so wie bei Deutschland sucht den Superstar oder ähnlich ätzenden Sendungen, wo dann die Leute in die Pfanne gehauen werden. Und ich glaube, da würden die Leute auch langfristig keinen Spaß haben bei uns. Das würde vielleicht einmal ein großes Hallo geben, aber nächstes Mal wäre es halb leer. Und das ist nicht unser Konzept, das wollen wir auch nicht. Und das würden wir auch versuchen zu verhindern, wenn es jemals dazu käme. Aber das hat das Publikum von Anfang an sehr gut verstanden, dass wir das nicht wollen, sondern dass es bei uns darum geht, mitzumachen, Spaß zu haben und nicht darum zu sagen, oh, ich war der Beste oder jemand zu sagen, ah, du warst total mies.
Karaoke ist ja jetzt was schon ewig gibt. Rockkaraoke habe ich jetzt bei euch zum ersten Mal gehört. Woher kommt es? Wie habt ihr dazu gefunden?
Woher das jetzt ursprünglich kommt, kann ich leider gar nicht sagen. Man findet auch nicht viel dazu. Es ist so, der Posaunist Wolf und ich, wir waren in London und er hatte dort in der Time Out, also in diesem Stadtmagazin für Kulturveranstaltungen, da hatte er gesehen, im Roadhouse, da gibt's jeden Mittwoch Rockkaraoke. Und dann ist er dahin und ich bin mitgekommen und er hat gesungen und mich hat das gar nicht gereizt. Und ich habe aber gedacht, cool, da kann man ja seine ganzen Lieblingslieder singen und nicht sich irgendwie als Coverband, als eine von Hunderten da hinstellen, sondern das würde schon richtig, richtig Spaß machen und das hat auch ein tolles Konzept dahinter und so. Und die Idee ist uns tatsächlich im Hinterkopf immer geblieben, bis wir dann schließlich in Tübingen diese Band gegründet haben. Wir haben mittlerweile auch natürlich ein bisschen recherchiert, ob es das sonst noch irgendwo gibt. Du sagtest ja auch, du hast davon noch nie gehört. Ja, es wird manchmal Live-Karaoke genannt. Es gibt so verschiedene Bezeichnungen dafür, aber es gibt tatsächlich wenige Bands, die sich drauf spezialisieren. Wenn es Bands gibt, die das anbieten, dann sind es oft Coverbands, die dann für diesen speziellen Abend ihre Sängerin oder ihren Sänger so ein bisschen in die zweite Reihe schieben als Notanker, wenn jemand rauskommt. Ich denke, wir sind da schon speziell in unserem Vorgehen, dass wir sagen, wir spielen von vornherein nur Rockkaraoke, wir haben keine eigenen Sänger.
Und keine eigenen Songs dann auch?
Richtig.
Aber wie wählt ihr eure Songs aus? Sind das alles die Lieblingssongs dann von euch persönlich?
Nein. Wir mussten anfangs lange diskutieren, wir hatten eine lange Liste, jeder hat zig Vorschläge gemacht und dann haben wir gesagt, wir einigen uns jetzt ganz demokratisch, jeder hat ein Veto, kann einen Song schon mal von vornherein ausschließen und so kam ein Grundrepertoire von etwa 50 Songs zusammen. Wir erweitern das bei jedem Gig eigentlich, also versuchen es zumindest bei jeder Probe auch neue Songs mit reinzunehmen. Einmal haben wir die Regel aufgestellt, jeder Musiker aus der Band darf sich 4 Songs wünschen nach bestimmten Kriterien. Einer muss deutsch sein, einer muss ein Oldie sein, einer muss aus den 2000er stammen. Und die Gäste selbst dürfen sich auch was wünschen, wenn sie 4-mal bei uns gesungen haben. dann nehmen wir auf jeden Fall den Song ins Repertoire auf.
Und gibt's Vetorecht?
Also bei den Songs, die sich die Gäste bei uns wünschen und denen wir versprochen haben, dass sie sich etwas wünschen dürfen nach viermal, da gibt es kein Vetorecht. Ansonsten, wenn wir selber einen Song vorschlagen, ja, da gibt es schon mal ein Vetorecht, hat es aber meines Wissens oder meiner Erinnerung nach haben wir das Vetorecht bisher noch nicht ausgeübt.
Also ihr habt euch immer dann irgendwie geeinigt. Aber dann das von den vier gewünschten Songs oder von den vier Vorschlägen von Bandmitgliedern schafft es auch nicht unbedingt dann jeder rein, oder hat es da auch?
Also bisher hat es noch nicht jeder reingeschafft, einfach weil wir sind ja 9 Bandmitglieder, beziehungsweise inzwischen haben wir noch zwei Keyboarder dazu bekommen, die sich immer abwechseln, sodass wir 11 Bandmitglieder sind. Und das mal 4 sind dann 44 Songs und so schnell schaffen wir diese 44 Songs nicht einzuüben.
Das ist ja echt eine Big Band fast schon, ja?
Was ja.
Was ist alles dabei? Ihr habt 2 Keyboards und auch eben einen großen Bläsersatz, ja? Grundgerüst.
Wir haben keine 2 Keyboards, wir haben dafür 3 Menschen, die Keyboard spielen. Die haben sich den Job untereinander aufgeteilt. Alle haben gesagt, sie würden gerne nicht jeden Monat dabei sein. Also sie können auch teilweise nicht jeden Monat dabei sein. Sie würden sich's gerne aufteilen. Wir haben 2 Gitarristen, die sitzen auch hier neben mir im Studio. Dann eben Bass, Schlagzeug und Bläsersatz mit 4 Bläsern in der Regel. Trompete, Altsaxophon, Tenorsaxophon, Posaune.
Und die Ukulele?
Und die Ukulele.
Was spielst du sonst noch?
So für mich Schlagzeug und auch Gitarre.
Aber auf der Bühne die Ukulele?
Auf der Bühne Bass. Bass. Die Ukulele ist eher die Ausnahme.
Ist nicht überall dabei. Und wie habt ihr euch so zusammengefunden auch? Warum mit 9 oder 11 Leuten dann auch auf der Bühne? Hat sich das so ergeben?
Ja, also es war von vornherein geplant, dass wir mit Bläsersatz eine Band haben. Das heißt, das Grundgerüst, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard war klar, plus Bläser, hieß mindestens 3 Bläser dabei. Das heißt, die 7 Musiker standen eigentlich von vornherein fest. Und das ist eben ein bisschen gewachsen noch.
Und für dieses Konzept habt ihr euch alle begeistert oder seid ihr auf die Suche gegangen? Gab es Annoncen?
Soweit ich mich erinnere, nee, es gab eigentlich keine Annoncen, sondern ich sag mal, die Musiker haben sich recht schnell zusammengefunden. Ja, die Musikszene in Tübingen ist auch wirklich groß in der Umgebung. Jeder kennt wieder Leute, die auch ein Instrument spielen und bringt dann mal jemanden mit und das wird ausprobiert. Also wir hatten auch schon Leute bei uns, die sind jetzt nicht mehr da, da hat es dann nicht mehr zeitlich gepasst. Bei denen aber, ich sag mal, alle, die bei uns sind, die mussten wir jetzt nicht mühsam suchen, sondern die haben sich alle gut zusammengefunden. Also ich sag mal, wenn wir alle auf der Bühne hätten, die schon bei uns mitspielen gewollt hätten, dann wären wir tatsächlich eine Big Band.
Bei irgendeinem runden Jubiläum dann nochmal die ehemaligen einladen.
Ja. Oh ja, ist eine gute Idee. Ja.
In 9 Jahren dann.
Ja. Gibt es euch erst ein Jahr?
Ja.
Und? Ja.
Ich habe vor kurzem, wo waren das, irgendwelche alten E-Mails, ich weiß gar nicht, irgendwelche alten Unterlagen, ob die jetzt online waren oder nicht, durchstöbert und da gesehen, so Zettel aus dem November 2014. Ich glaube, wir haben tatsächlich erst im Herbst angefangen, so wirklich Songs einzustudieren. Und dann hat einfach unser Posaunist den ersten Auftritt klar gemacht und dann war klar, oh, jetzt müssen wir aber richtig ran hier, uns die Songs einstudieren und dann ging es im Januar 2015 los.
Und war euch das klar, dass das so durch die Decke geht oder seid ihr ein bisschen vom eigenen Erfolg überrascht?
Also zumindest waren wir selber von dem Konzept überzeugt, weil wir eben gewusst haben, das gibt's nicht. Ja, es gibt viele Coverbands, es gibt auch sehr viele Bands, die eigene Musik machen, aber dieses Konzept mit dem Rockaoke und dass Leute quasi ihre eigene Liveband haben können an einem Abend, das gibt's in Deutschland eben nicht. Und uns hat das Konzept von Anfang an überzeugt und allen, die wir davon erzählt haben, die fanden das auch gut und die fanden das auch toll. Von daher waren wir jetzt nicht wirklich von dem Erfolg überrascht. Gut, ich sag mal, was schon am Anfang, was für uns, ich will nicht sagen schwierig war, aber wo wir etwas arbeiten mussten, war, die Leute wirklich auf die Bühne zu bringen. Es ist eine Sache, dass Leute sagen, ja, das ist toll und das macht Spaß und das gefällt mir. Aber nachher den Schritt zu wagen und zu sagen, ich stelle mich jetzt einfach auf eine Bühne vor, wenn voll ist, so 80 Leuten, die ich nicht kenne, Spiele mit einer Band, mit der ich noch nie geprobt habe, singe einen Song, den ich vielleicht auch nicht so richtig mehr im Ohr habe. Das ist schon mutig von den Leuten, ja. Und da mussten wir am Anfang auch die Leute so ein bisschen angeschoben und motiviert und überredet und gesagt, es kann nichts passieren und probier doch mal und es macht bestimmt Spaß und das hat sich auch bewährt.
Wobei ich dazu sagen muss, das machen wir selbst eigentlich gar nicht hauptsächlich. Wir haben tatsächlich eine Saalkoordinatorin. Meistens ist das in unserem Fall die Sarah, die auch an der Kasse sitzt. Die hat da die Repertoireliste vor sich liegen für den Abend. Und sie ist richtig, richtig gut darin, die Leute ganz charmant herauszukitzeln aus ihrer Zurückhaltung auch manchmal. Also man kann ja auch, wenn man zu so einem Abend kommt, wir sagen zum Beispiel, Sänger haben freien Eintritt. Das heißt, die gleich an der Kasse sagen, nö, ich will auf jeden Fall singen, die müssen keinen Eintritt zahlen. Man kann aber auch später sich entscheiden und ein bisschen schauen, wie funktioniert das hier eigentlich und dann nochmal zu ihr gehen und sagen, du, dann würde ich doch einen Song nehmen. Und es gibt dann natürlich einige Gäste, die wahrscheinlich das ganz gerne machen würden, aber sich nicht so recht trauen. Man muss ja da tatsächlich so einen Schritt gehen und aus sich herausgehen und aktiv auf sie zugehen. Und das ist schon schwierig und da sind wir ganz dankbar, dass sie das so schön macht, dass sie es echt immer wieder schafft, so nicht zu überreden. Aber das, was eh schon da ist, einfach an die Oberfläche zu bringen und zu sagen, da müsst ihr keine Angst haben, hier wurde noch niemand ausgelacht.
Ja, und auch natürlich den Starruhm oder den Applaus, das ist doch sicher auch eine gewisse Motivation für die Leute, auf der Bühne zu stehen und abgefeiert zu werden, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir haben schon Leute, die sind hinterher richtig glücklich, wenn sie dann von der Bühne gehen, weil das Schönste, glaube ich, ist für uns, wenn Leute, die wirklich noch nie auf einer Bühne waren und das nicht kennen, sich dann überwinden, trauen und nachher sehen, es war für sie toll und sie werden dann abgefeiert vom Publikum. Das ist schon ein schöner Moment für alle.
Hit Schmidt, die Rockaroke-Band, heute hier im Lokalmagazin. Jetzt wollen wir aber auch dann mal was hören von euch, von eurem Oktoberkonzert im Café Haag. Gibt es jetzt Mini the Moocher? Erinnert ihr euch noch, wer es gesungen hat, wie es da war?
Sigi vermutlich. Ja. Vermutlich hat er sich den Song nämlich gewünscht, nachdem er viermal bei vier Shows schon auf der Bühne war.
Ja. Ach, das war keiner aus eurer Vorschlagliste,
sondern das ist selber gewünscht.
Genau.
Und das ist dann auch die erste Person, die es immer vortragen darf. Und das war wahrscheinlich genau dieser Tag.
Also ein besonderer Moment. Mini the Moocher, die Rockaroke-Band, live im Café Haag und live hier im Lokalmagazin. Ihr hört das Lokalmagazin mit Hit Schmitz, der Rockaroke-Band. Rebecca, Andreas und Clemens sind hier und das war eine Aufnahme vom Rockaroke im Café Haag im Oktober. Ein Wunsch-Song. Welche sind die schwierigsten Songs zum Einspielen für euch?
Oder? Ich denke, das sind die Songs, die einfach wirken und dann doch so einen komplizierten Twist haben. Zum Beispiel fällt mir da ein Johnny Cash, Ring of Fire. Das hat man so im Kopf. Ah ja, da, 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 Ring of Fire. Und dann, wenn man sich näher damit beschäftigt, stellt man fest, da gibt es so ein paar rhythmische Besonderheiten. Die sind erstmal für uns als Band drauf zu schaffen, damit jeder Bescheid weiß. Hier, Vorsicht, der Wechsel kommt schon früher als gedacht oder gefühlt. Und dann müssen wir natürlich auf der Bühne auch darauf achten, was macht eigentlich jetzt der Sänger oder die Sängerin? Macht ihr diesen Wechsel mit oder lässt ihr den aus? Und dann versuchen wir da sofort drauf umzusteigen, je nachdem.
Da muss man ja ganz brutal aufmerksam dann sein auch. Immer höchste Konzentration, oder?
Ja, das ist, das aber das kriegen wir schon hin. Ein anderes Beispiel, was mir dazu einfällt, was nicht ganz so einfach ist, auch für die Sänger, ist so ein Lied wie Nur mal kurz die Welt retten von Tim Bensko. Den hat man auch irgendwie tausendmal am Radio gehört und merkt nicht, dass da so ein Stolperer drin ist. Irgendwann am Schluss kommt da rhythmisch was ganz anderes. Dann singt er irgendwas von nur noch 127.478 Mails. Und das ist rhythmisch wahnsinnig schwer für den Sänger, wenn er das nicht so richtig noch im Ohr hat. Und auch für uns dann wirklich aufzupassen, hat der Sänger das jetzt auch richtig gelesen oder kürzt er das ab oder was macht er aus der Zahl, ja, und da gemeinsam wieder einzusteigen. Das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung für uns. Das sind bei Songs, wie es die Rebecca eben schon gesagt hat, manchmal merkt man das erstmal gar nicht und erst wenn man sich näher damit beschäftigt, merkt man, da sind doch Feinheiten drin, auf die es dann aber ankommt, ja, und die so ein bisschen Stolperfallen sind.
Und ihr kennt die Stolperfallen ja vom Proben, vom Einspielen und die Sänger zum Teil dann halt nicht.
Das kann mal passieren, aber ich sag mal, gerade bei diesen Stolperfallen, da sind wir dann auch besonders aufmerksam, dass das dann nicht schief geht. Oder ein anderes, ein drittes Beispiel dazu ist bei Ain't No Sunshine, da gibt es so einen Passus drin, wo der Sänger plötzlich ganz alleine singt, ja, ohne Instrumente. Und dann muss er dann irgendwann wieder reinkommen in den Song. Und das ist auch, also da geben wir auch immer besonders Acht, dass wir eben da eine Hilfestellung geben, dass er da nicht plötzlich verhungert auf der Bühne, ja, und nicht mehr reinkommt.
Wie ist es bei euch mit den Texten? Habt ihr die auf Papier oder gibt es da auch einen Bildschirm zum Ablesen?
Na, die sind auf Papier. Es ist gedruckt in einer relativ großen Schriftgröße, damit man das auch lesen kann, wenn man nicht mehr ganz so gut sieht. Und dort steht der Ablauf drin, da steht dann auch drin, Achtung, jetzt kommt ein Solo oder Bläsereinsätze. Und ansonsten kommt es dann schon auf die Interaktion mit der Band an, damit die Einsätze in der richtigen Stelle kommen.
Ablesen und dann noch die Band angucken, funktioniert das auch immer ganz gut?
Meistens schon. Ja. Also es gibt so, es sind ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Leute, die da an so einem Abend auf die Bühne kommen. Wir spielen 20 Songs, also das ist sozusagen auch der Gegenentwurf zu dieser Spontanität in der Musik, dass wir einen ganz festen Rahmen da setzen und sagen, wir spielen 20 Songs. Wir spielen jeweils zu Beginn und zum Ende einer Konzerthälfte ein bestimmtes Intro, wo man dann erkennt, ah ja, jetzt geht's weiter. Dann kann man sich schon mal ein bisschen einstimmen und warm werden. Und diese ganz, ganz verschiedenen Leute haben ja unterschiedlich viel Bühnenerfahrung. Manche, die gucken uns gar nicht an, die wissen einfach, die haben uns irgendwie jetzt einen halben Abend lang gehört und wissen dann, ja, das läuft schon irgendwie und ich mache jetzt hier meine Show und mache eine richtige Performance. Manche sind ganz unsicher und gucken einen die ganze Zeit an, weil sie auch Hilfestellung gerne hätten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, die Sänger selbst oder die Sängerinnen, die gucken eben hauptsächlich auf Clemens und mich, weil wir auch direkt neben denen jeweils stehen. Und es ist dann aber unsere Aufgabe wiederum, mit den anderen Musikern im Kontakt zu bleiben und dann auch zu gucken, ja, genau. Wenn wir manchmal selber vielleicht nicht mehr wissen, oh, wie endet der Song nochmal? Dann gucken wir nach hinten zum Schlagzeug, wo der Tristan sitzt und machen per Augenzeichen ein Ende aus oder so.
Genau, oder wenn mal irgendwie eine Strophe mit dem Refrain verwechselt wird, dass man aufpasst, dass die Bläsereinsätze, die dann hingehören, doch an der richtigen Stelle kommen, damit die auch, wenn der Ablauf durcheinander gerät, das trotzdem klappt. Das ist dann auch so eine Aufgabe.
Seid ihr Meister der nonverbalen Kommunikation?
Ich glaube, Meister sind wir noch nicht, aber wir arbeiten ständig daran. Dazu gehört auch, dass wir uns selber lösen von unseren Vorlagen. Also wir arbeiten mit Liedsheets, weil wir haben es bisher noch nicht geschafft, unser ganzes Repertoire. Das sind jetzt knapp 80 Stücke, glaube ich.
Mehr als 80.
Wir sind schon über die 80
drüber. Ja.
Es sind inoffiziell schon 90, die haben wir aber noch nicht alle auf die Bühne gebracht.
Okay, jedenfalls haben wir diese 90 Stücke noch nicht komplett, wir können die noch nicht komplett auswendig. Das heißt, wir arbeiten damit mit Liedsheets und mit den Akkorden und orientieren uns auch am Text. Und aber so ein Ziel von uns ist natürlich auch, dass wir gerade um auch die nonverbale Kommunikation noch besser zu gestalten, dass wir die Lieder möglichst auswendig können, weil dann können wir uns noch mehr untereinander verständigen.
Gibt es Favoriten und auch Songs, die ihr nicht so mögt?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so öffentlich sagen kann. Also wir haben uns einfach vorgenommen, wir streichen keinen Song, bevor wir jetzt 100 erreicht haben. Es gibt auch so Ideen. Ich habe zum Beispiel mal als Idee gebracht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon alle gehört haben, wir könnten zum Beispiel sagen, wenn ein Song 10-mal gespielt wurde, dann nehmen wir den erstmal raus und sperren den für die nächsten 5 Monate oder sowas. Das ist die eine Idee. Ansonsten, es gibt so ein paar Songs, die haben wir vielleicht ein bisschen über, aber ach, es ist jedes Mal was Neues. Und wenn ein Sänger von, ach, ich weiß es gar nicht, sagen wir mal Ring of Fire, ja, gerade da zu bleiben, singt, dann ist es nicht das Gleiche wie im Monat drauf, wo jemand ganz anderes das singt. Das macht auch immer wieder Spaß, selber neu zuzuhören.
Ja,
Ja, so ist es. Und wir orientieren uns ja schon auch am Publikum. Also es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass wir Spaß haben an dem Abend und wie oft wir den Song jetzt schon gehört haben oder gesungen haben, sondern es geht darum, dass die Leute vielleicht den Song über haben und den haben sie offensichtlich nicht über, sonst würden sie sich nicht immer wieder hören wollen. Und wir haben auch immer wieder neues Publikum. Also von daher wäre es auch etwas unfair von uns, weil wir sagen, okay, den haben wir jetzt schon irgendwie ein Dutzend Mal gespielt, den nehmen wir jetzt einfach raus. Vielleicht kommt es mal dahin, wenn wir unser Repertoire noch sehr stark erweitern, aber bisher sind wir noch nicht so weit.
Es gibt noch keine Streichliste.
Es gibt noch keine Streichliste.
Und was ist der meist gewünschte, meist gesungene Song bisher? Führt ihr Statistiken?
Nicht konsequent. Ain't No Sunshine ist ganz weit vorne dabei.
Ich habe mir schon manchmal überlegt, dass Ain't No Sunshine vielleicht deswegen auch so oft dabei ist, weil das der erste Song auf unserer Liste ist.
Ach Mensch.
Und wenn die Leute
alphabetisch.
Ja, genau. Und wenn die Leute dann kommen an dem Abend und werden gefragt, willst du singen oder willst du nicht singen, dann nehmen sie die Liste und sehen Ain't No Sunshine. Das ist nur eine Vermutung von mir und sagen dann, ach ja, kenne ich und dann wird er vielleicht am meisten gewählt.
Dann sortieren wir die Liste demnächst neu und gucken, was passiert.
Ja. Mal ein bisschen shufflen.
Ja, oder so, ja.
Wie viel wisst ihr schon im Voraus? Wie viele Sänger melden sich im Voraus an und wie viel passiert spontan am Abend?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gab schon bis zu 10 Voranmeldungen, sodass der halbe Abend quasi schon stand und manchmal sind es bloß 2. Das kann man gar nicht sagen.
Immer wieder eine Wundertüte.
Genau.
Vollkommen. Also wir haben so ein Bandritual, bevor wir auftreten, gehen wir gemeinsam nochmal essen und eine Viertelstunde bevor es losgeht, kommen wir dann, gehen an die Kasse zu Sarah, der Saalkoordinatorin und fragen, ja, wie sieht's denn aus? Und manchmal sind dann erst 6 Leute zum Beispiel da. Und in dem Moment, wo wir stehen und schon mal uns überlegen, in welcher Reihenfolge können wir die jetzt auf die Bühne bringen, dann kommen vielleicht gerade noch neue Gäste rein und die können wir dann auch noch zum Singen gewinnen. Also meistens spielen wir die erste Hälfte, ohne dass wir wissen, ob die zweite Hälfte voll wird. Dafür haben wir dann, ja gut, wenn es ganz schlimm käme, dann würden wir halt jemanden zweimal singen lassen. Aber es kommt auch tatsächlich vor, dass dann Leute sich angemeldet haben und dann partout nicht auftauchen, obwohl sie schon da waren an dem Abend. Und dann ist es wahrscheinlich hauptsächlich meine Aufgabe als Moderatorin, dann irgendwie ein bisschen die Zeit zu füllen. Dann mache ich vielleicht Werbung für unsere Homepage oder so, falls die Person gerade nur auf dem Klo war. Und wenn dann die Person immer noch nicht auftaucht, dann gab es auch schon so ganz spontane Momente, dass das ganze Publikum gemeinsam was gesungen hat. Oder letztens, da war da irgendwie Song Nummer 7 unbesetzt und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kann es ja sein, dass es unter euch jemanden gibt, der sich denkt, eigentlich hätte ich doch Lust gehabt. Und wenn nicht jetzt, wann dann, wenn ihr möchtet. Und dann kam tatsächlich eine Sängerin, die war eigentlich als Kinobesucherin zu Gast. Die hat dann noch, bevor sie sich einen Film angeschaut hat, schnell Let It Be gesungen.
Und kleiner Hänger, ich hatte es auf der Zunge liegt es und da kommt es auch wieder. Dann hören wir einfach einen Song, so macht man das dann, gell, wenn der ja. Hänger da ist. Unchain My Heart aus dem Oktober, was könnt ihr uns dazu sagen?
Also Unchain My Heart, ich glaube, das war auch ein Wunschsong, den wir relativ spät dann ins Programm genommen haben. Wird in Zwischenzeit auch, wird sehr gut angenommen, haben wir gerade letzten Freitag zum ersten Mal auch von einer Frau gesungen worden. Ist ein Song, der super gut ankommt, wo wir tolle Bläsersätze drin haben und ja, freuen wir uns drauf.
Gesungen wird es wahrscheinlich vom Roger, das ist so ein bisschen unser Tübinger Joe Cocker. Der spielt eigentlich auch Schlagzeug, daher kennen wir den und der macht immer eine Riesenshow. Das kann man vielleicht jetzt sogar raushören. Bin ich mal gespannt, ob man hören kann, dass er auch richtig performt mit seinem ganzen Körper.
Und Roger war auch derjenige, der sich den damals für bei uns gewünscht hat.
Tübingens Joe Cocker bei Hitschmitz, der Rock-Karaoke-Band. Aufnahmen aus dem Oktober und Rebecca, Andreas und Clemens sind heute hier bei uns. Hitschmitz, der Name, wer hat sich den ausgedacht?
Ja, als Mitbegründerin der Band, also hat so ein bisschen eine familiäre Vorlage. Die Frauen aus meiner Familie, die haben alle mehrmals den Nachnamen gewechselt, aber gemeinsam hatten sie, dass sie alle irgendwann in ihrem Leben Schmidt oder Schmitz in irgendeiner Variation hießen. Das war eher so ein Gag dann.
Der Gag und auch silbenmäßig vom Lautmalerischen passt ja auch.
Ja, und sogar, wenn man noch weiter denkt, dann die Hitschmiede, aus der die Hits kommen. Ja, da machen wir selber manchmal Witze drüber.
Ja, und Schmidt ist ja so ein Jedermanns Name. Das heißt, auch jedermann kann ja mal an einem Abend seinen Hit singen. Jeder darf mal Star sein.
Genau, also wir glauben inzwischen, dass der Name ganz gut passt. Wir hätten ihn wahrscheinlich gar nicht besser uns ausdenken können.
Und hat inzwischen auch seinen Bekanntheitsgrad. Seid ihr über Tübingen schon mal rausgekommen? Werdet ihr inzwischen von anderen Städten entdeckt und gebucht?
Wir haben zweimal in Herrenberg gespielt schon. Aber das war noch das Weiteste.
Der Hauptwirkraum ist nach wie vor hier. Und einmal im Monat reicht euch das auch? Oder könntet ihr euch vorstellen, das Vollzeit oder jetzt einfach mal langsam zu steigern?
Also Vollzeit, ich denke, wir sind schon alle verankert in anderen Berufen oder Tätigkeiten. Vollzeit wäre zu viel gesagt, aber wir würden schon gerne, glaube ich, noch öfter spielen. Beziehungsweise wir tun es manchmal auch schon. Also, dass wir jetzt das erste Jahr und auch im zweiten Jahr einmal im Monat im Café Haag spielen, das ist natürlich super. Das schließt aber nicht aus, dass wir nicht trotzdem irgendwo hingehen und wegen mal wohl noch ganz anders hinkommen. Da haben wir tatsächlich zu Beginn des Jahres eine Bandumfrage gemacht. Letztes Jahr war das noch. Wir sind sehr demokratisch veranlagt und da haben wir also eine Bandumfrage anonym durchgeführt, schriftlich. Und da konnte dann jeder sich noch ausdrücken mit Wunschorten, wo wir noch spielen sollten. Und das ging uns dann ein bisschen zu wenig weit teilweise, weil inzwischen wohne ich in Freiburg. Und das ist immer ein bisschen nervtötend, so hin und her zu fahren. Da habe ich gedacht, es wäre schon toll, auch in Freiburg eine Band zu haben. Und dann habe ich jetzt tatsächlich angefangen, in Freiburg auch Leute zu rekrutieren für so ein Projekt.
Dann macht jede Stadt da ihr eigenes Hitschmidt.
Ihr eigenes Rocker-Orge-Ding, ja. Ich finde, jede Stadt könnte Rocker-Orge vertragen. Das ist sicher eine gefragte Sache.
Wie schwer war es am Anfang, Café Haag dafür zu gewinnen, eine monatliche Reihe ins Leben zu rufen, birgt ja auch für den Raumgeber ein gewisses Risiko? Eine Herausforderung?
Das können wir im Moment schwer sagen, weil das war unser Kollege, der liebe Wolf, der das für uns arrangiert hat. Ich war schon auch etwas überrascht, dass die von Anfang an gesagt haben, ja, wir machen mit euch nicht nur einen Probegig, sondern ihr dürft einmal im Monat bei uns direkt auftreten. Aber ich denke, hier hat Wolf wirklich auch tolle Überzeugungsarbeit geleistet und in der Zwischenzeit, oder nicht in der Zwischenzeit, sondern von Anfang an hat das Café Haag das sicherlich auch nicht bereut, dass er uns hier engagiert hat. Und der Abend ist für alle, für beide Seiten immer ein toller Abend. Ich meine, das Café Haag ist jedes Mal wirklich sehr, sehr voll. Und zwar so voll, dass nicht mehr alle Leute reinkommen. Also von daher denke ich, ist das eine Win-Win-Situation für beide.
Ist es so voll, dass ihr schon überlegen müsst, eventuell die Location aus Platzgründen zu wechseln, oder steht es nicht zur Debatte?
Doch, das müssen wir tatsächlich überlegen, wollen wir auch, weil da kriegen wir dann eben die Rückmeldung von der Kasse, dass Leute natürlich verärgert sind, wenn sie extra hergekommen sind, und dann ist es so unangenehm voll, dass man gar nicht durchkommt. Manchmal kommen sogar die Sängerinnen zum Beispiel nicht nach vorne. Also natürlich kommen sie nach vorne, aber sie brauchen dann einfach 2 Minuten, weil sie sich ganz durchdrücken müssen, durchdrängeln müssen. Und ja, es wird nicht zu vermeiden sein. Ich weiß es nicht, wie groß es sein sollte. Es ist natürlich schön, so eine familiäre Atmosphäre zu haben und wenn alle mitfiebern und so. Also es sollte jetzt nicht riesig sein, aber wir müssen uns schon überlegen, wie wir das mit dem Platzproblem hinkriegen.
In zwei Hälften ist der Abend immer aufgeteilt. Im Verlauf des Abends die Gäste, sicher auch die Sänger, vielleicht auch die Band trinkt das ein oder andere alkoholhaltige Getränk. Inwiefern merkt man da Auswirkungen vielleicht auch auf das Trauen? Also wenn die Leute ein paar Bierchen intus haben, dann stehen sie vielleicht auch leichter auf der Bühne, aber vielleicht auch wird es dann mehr zum Grölen.
Also ja, das könnte man sich so denken, aber eigentlich hatte ich bisher nicht den Eindruck, dass es so ist. Also was uns selber angeht, wir trinken eigentlich während des Auftritts kein Alkohol oder vielleicht mal maximal ein Bier. Dafür müssen wir uns einfach zu sehr konzentrieren. Das geht dann nicht. Aber auch unsere Gäste, ich habe eher den Eindruck, die Gäste sind sehr konzentriert. Die bereiten sich zum Teil auch zu Hause richtig vor auf ihren Song. Und wenn die dann kommen, die wissen dann schon, die haben in unser Repertoire geschaut und wissen, was sie singen wollen, und wollen dann auch hier gut performen. Gut, mag sein, dass sie vielleicht vorher noch was trinken, aber dass es in ein Gegröle bei uns ausartet, das hat es bisher noch nicht bei uns gegeben. Oder habt ihr andere
Erinnerungen? Nee, aber ich glaube, dass der Mut schon ein bisschen zunimmt. Es gibt immer wieder die Erfahrung, dass dann nach der zweiten Hälfte sich doch noch ein paar getraut hätten, die jetzt nicht mehr dran kamen, die man dann aufs nächste Mal vertrösten muss.
Aber das muss nicht unbedingt mit dem Alkohol zusammenhängen, sondern das hängt, glaube ich, mehr davon ab, dass die Leute sehen, oh ja, die Stimmung ist gut und da war jetzt mal einer, okay, der war jetzt vielleicht auch so gut wie ich oder so, nicht ganz so gut und was der kann, das kann ich auch. Ja, ich glaube, es hat mehr damit den
Spielt sicher eine Rolle.
Wie ist denn für euch als Musiker? Ihr habt euch bewusst für diese Band entschieden, aber sehnt ihr euch nicht manchmal doch auch nach eigenen Songs, nach einem eigenen Sänger?
Also, es gibt manche Leute und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Leute Nebenprojekte haben. Es gibt einige, die haben natürlich nebenher noch andere Bands. Das soll auch so sein, damit man eben nicht das Gefühl bekommt, man wird hier durch die Hitschmitz eingeschränkt in seiner musikalischen Expressivität. Also für mich gesprochen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich wüsste gerade nicht, was ich lieber machen würde.
Also für mich gilt das genauso. Ich sag mal, worauf du gerade noch gefragt hast, ist mit dem Singen. Ja, tatsächlich singen wir selber auch sehr gerne. Wir können uns insofern etwas verwirklichen und das haben wir so im letzten halben Jahr eigentlich gemerkt, dass wir alle selber auch gerne singen und eigentlich auch nicht so schlecht singen, dass wir jetzt mehr auch so Background-Chor einarbeiten in die Songs, wo es halt auch angesagt ist und das dann auch aber wirklich mehrstimmig versuchen und das auch so zu machen, wie wir auch mit unseren Instrumenten umgehen. Und das macht uns auch sehr, sehr viel Spaß.
Aber jetzt in diesem Kontext würden eigene Songs ja sicher nicht funktionieren.
Nein, das passt ja vom Konzept her nicht. Ich meine, wenn wir eigene Songs singen, da kann ja niemand kommen. Wenn die niemand kennt, dann funktioniert das nicht.
Aber das Intro, das er spielt, jeweils in den Blöcken?
Ist auch kein eigenes Stück. Ich weiß gar nicht, wer es komponiert hat, aber das ist von einer Blues Brothers Show eigentlich abgekupfert, die das selber auch als Intro gespielt haben.
Eine Melodie, die eben auch ins Ohr geht.
Ja, das ist so ein relativ kurzer Jingle, würde ich mal sagen. Also kann von 2 bis 5 Minuten reden. Der Clemens macht da immer noch eine Ansage mit drin. Das ist instrumental gehalten, mit vielen schönen Bläsersätzen natürlich. Und ganz zum Abschluss der Show haben wir uns jetzt noch was anderes überlegt. Da haben wir den Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Song umgedichtet von den Beatles zu We're the Hitchmits Rocky Okey Band. Und da singen wir dann auch alle, jeder in sein Mikro, diese verschiedenen Stimmen, die Beatles damals auch gesungen haben.
20 Songs in 2 Hälften verteilt, wie lange dauert so ein Abend? Ganz schön Marathon, oder?
Ja, an die 3 Stunden. Wir fangen üblicherweise gegen 9 an und gegen Mitternacht, also mit der Pause dazwischen, ist dann vorbei.
Rockaroke Hitschmitz Band, wie Mainstream, wie bekannt muss ein Song sein, damit er auch im Rockaroke funktioniert? Wie viel alternativen Subkultur könnt ihr euch erlauben?
Da haben wir noch gar keine wirklichen Erfahrungswerte, oder ich jedenfalls.
Ja, es gibt so ein paar Überraschungen. Zum Beispiel James Brown, I Feel Good. Hätte ich erwartet, dass das ein Überknaller wird, dass der ständig gewählt wird. Der wurde noch nie gespielt. Den hatten wir von Anfang an im Programm.
Stimmt, ja.
Auf der anderen Seite Mr. Brightside. Da würde ich zum Beispiel erwarten, dass kennt vielleicht nicht jeder oder kann vielleicht nicht jeder singen. Das ist aber so beliebt, da ringen sich die Leute schon drum. Das ist schwer vorhersehbar. So richtige Nischensongs haben wir ja nicht, aber...
Also ich sag mal, ich war zum Beispiel überrascht von einem Song wie Du hast den Farbfilm vergessen. Das ist ein alter Song von Nina Hagen, noch aus DDR-Zeiten. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass das Publikum den überhaupt nicht mehr kennt und dass der ganz selten gewünscht wird, aber der kommt erstaunlich gut an bei den Leuten. Also nicht nur, dass der auch Spaß macht den Leuten, sondern der wird auch sehr oft gewünscht. Wir hatten schon Abende, wir hatten mal einen Abend, da erinnere ich mich, da wollten den 3 Leute an einem Abend singen.
Stimmt.
Und dann darf nur einer.
Der zuerst
darf
kommt.
Nur einer, ja.
Gutes Stichwort. Das haben wir aufliegen im Original. Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen, aber auch dann bei Hitschmitz Rockaroke im Café Haag möglich. Nina Hagen hier im Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast. Hitch mit die Rocker-Uke-Band Rebecca, Andreas, Clemens. Ihr seid zu 9 respektive zu 11 auf der Bühne. Überleben kann man da nicht, wenn man einmal im Monat einen Auftritt spielt. Was macht ihr neben euren Musikerkarrieren? Du wohnst in Freiburg und?
Genau, dort bin ich ziemlich unverhofft gelandet, weil ich in Tübingen auf Lehramt studiert hatte und dann im Schwarzwald gelandet bin. Und da habe ich jetzt das erste Jahr Referendariat hinter mich gebracht.
Und die Achse Freiburg-Tübingen ist gut ausgebaut.
Die ist gut ausgebaut. Ich möchte auch gerne in Freiburg eigentlich bleiben. Und das, ja, ich habe mich damit arrangiert, dass ich dann zweimal im Monat meistens herfahre. Einmal zur Probe, einmal zum Auftritt. Dann ist es halt so.
Das funktioniert. Dann kann man keine 20 neuen Songs pro Monat neu einspielen. Aber braucht ihr ja auch nicht.
Genau, oder die muss ich halt am Schreibtisch üben.
Und hast du im Lehrerberuf auch mit Musik zu tun? Bist du Musik?
Nein. Deutsch und Englisch habe ich studiert. Die Musik, also ich wollte mir die als Hobby erhalten, dass ich auch gerne ausübe. Also die Angst wäre gewesen, wenn man Musik beruflich macht, dass man dann nach Feierabend gar nichts mehr damit zu tun haben möchte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es war für mich eine ganz gute Mischung.
Und der Bass war auch schon immer das Instrument deiner Wahl?
Überhaupt nicht. Wie bin ich da hingekommen? Ich weiß nicht, ich habe Schlagzeug und Gitarre gespielt und dann habe ich gedacht, naja, zu so einer richtigen Band würde eigentlich noch der Bass fehlen. Und als ich ihn dann gespielt habe, habe ich gemerkt, das ist genau das Richtige. Das ist so ein Instrument für die zweite Reihe, das aber irgendwie doch viel zu sagen hat, quasi musikalisch.
Inwiefern?
Es ist nicht so auffällig, man kann Songs aktiv mitgestalten, aber es fällt nicht so auf. Also als Zuhörer, Zuhörerin hört man, glaube ich, meistens Gesang und Gitarre, so die ganz augenscheinlichen Instrumente auch. Und mit dem Bass, da kann man Harmonien ganz interessant gestalten oder auch die Rhythmik ein bisschen mit beeinflussen.
Ja, der Bass ist meiner Meinung nach das wichtigste Instrument in einer Band. Das ist das Rückgrat und auf das höre ich als Gitarrist immer. Das ist meine Stütze, um zu gucken, wo sind wir im Stück.
Hört man nicht von allen Gitarristen so respektvolle Bekundungen in Richtung Rhythmus und Bass-Sektion?
Ja, unsere spielen ja selber Bass.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht, weil ich selber auch Bassist bin.
Schön. Und du hast ja zusätzlich noch die erste Reihe über die Moderation.
Richtig. Da bin ich aber auch eher so reingerutscht. Am Anfang wollten wir es rotieren lassen. Dann hat irgendwie Clemens, glaube ich, einen Abend moderiert und der Wolf
zwei
auch.
Inzwischen, aber
zwei.
Ja. Der November-Gig.
Ja, und da haben die irgendwie gemerkt, naja, ist schon irgendwie anstrengend und ich bin inzwischen da ein bisschen reingewachsen, beziehungsweise ich hätte jetzt gar nicht sagen können, das ist mein Ding, aber ich habe positive Rückmeldungen bekommen oder auch kritische und habe versucht, die umzusetzen und inzwischen, ach, es ist schon in Ordnung.
Hast du auch da Routine bekommen?
Ja, doch, über ein Jahr moderieren ist das schon ganz angenehm.
Da hat man seine Sachen, auf die man sich immer zurückgreift, aber jedes Mal auch ein bisschen was Neues?
Ja, meistens lasse ich so ein bisschen spontan raus, was mir so einfällt. Das sind auch manchmal einfach platte Wortwitze oder so, die auch nicht jeder wahrscheinlich hört. Insgesamt bin ich ehrlich gesagt immer überrascht, dass die Leute doch zuhören, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die das müssen, weil meine Hauptaufgabe ist natürlich, die jeweiligen Gäste auf die Bühne zu rufen. Und ich sage immer im Voraus die nächsten 2, 3, 4 Songs an und sage dann, wir hören jetzt gleich von der Annette Nina Hagens Farbfilm vergessen und danach Mr. Brightside von Tobi. Also da müssen die Leute auch sehr aufmerksam sein, damit sie wissen, okay, jetzt geht's gleich los. Hui, jetzt kommen sie schon an den Schluss, jetzt muss ich gleich auf die Bühne. Ja.
Clemens, was machst du neben Gitarre und Bass spielen?
Ich habe mal Chemie studiert und bin derzeit trotzdem an der Uni eingeschrieben für Mathematik in der Kombination mit Chemie als Lehramt.
Also wird es dich vielleicht auch irgendwohin in Baden-Württemberg dann
möglicherweise
eine Schule verschlagen.
Aber das sind noch 2 Jahre oder 3.
So lange kann sich Hitschmitz hier noch weiter als Basis weiter.
Ich hoffe doch länger.
Andreas.
Ja, also mein Studium, das liegt schon einige Jahre zurück und ich habe 25 Jahre lang als Wirtschaftsprüfer in einem festen Job gearbeitet. Jetzt bin ich umgestiegen, jetzt arbeite ich nur noch freiberuflich und habe dadurch eben auch mehr Zeit für die Band und das ist auch wunderbar für mich. Früher wäre das nicht gegangen, als ich noch in Stuttgart gearbeitet habe und von Montag bis Freitag eben immer voll eingespannt war.
Was prüfst du?
Als Wirtschaftsprüfer prüft man eben hauptsächlich Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften. Aber das ist jetzt, glaube ich, langweilig in dem Zusammenhang.
Aber hast du da einen festen Kundenstamm oder wirst du geschickt?
Nee, ich werde geschickt.
Also wenn berechtigte Kritik oder wenn irgendeine Zweifel bestehen?
Nee, nicht wenn Zweifel bestehen, sondern das sind ja gesetzliche Vorgaben. Das muss sein.
Aber du wirst bestellt und nicht ausgewählt so.
Ne? Richtig.
Und kommst du auch rum oder geht das alles fernmündlich, ja, gut, digital?
Man kommt auch rum. Also heutzutage geht es auch vieles mit per Computer. Früher war das alles noch in Papierform und da musste man sehr viel mehr reisen. Heute kann man auch viel von zu Hause aus machen.
Und da ist die Musik der perfekte Ausgleich zu der Zahlenschubserei wahrscheinlich auch.
Genau, ne? Ja.
Viel.
Darf ich noch auf eins hinweisen, weil das Stichwort so schön fiel mit das Studium liegt schon eine Weile zurück. Es ist tatsächlich auch unser Konzept, dass wir gemischte Altersstufen auf der Bühne haben und auch Frauen und Männer und auch andere Geschlechter, wenn sie möchten. Und das ist so das Schöne an den Hitschmitz, dass wir auch im Publikum alle Gesellschaftsschichten, alle Gesellschaftsquerschnitte abbilden können. Das ist ganz angenehm und freut uns immer, dass wir verschiedene Gäste haben, ganz verschiedene Leute im Publikum.
Intergenerativ.
Ja, von 19 bis 99, kann man sagen.
Ja, genau. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch ganz gut mit unserem gemischten Publikum, weil das Publikum sieht, da steht jetzt keine Studentenband, das sind nicht lauter 20-Jährige. Ja, und ich als Ü50, ich stelle mich jetzt nicht zu einer Studentenband hin, sondern die sehen, okay, da stehen auch Leute in meiner Generation und da stelle ich mich eben auch dazu. Und so funktioniert das.
Teil des Konzepts von Hitschmitz, der Rock-Karaoke-Band. Nächster Auftritt ist am
1. April. Das ist der Freitag. Nein. Normalerweise jeden letzten Freitag im Café Haag, jeden letzten Freitag im Monat. Diesen Monat anders, weil der letzte Freitag im Monat der Karfreitag ist. Und da wollen wir hier niemanden.
Tanzverbot.
Richtig.
Also, 1. April geht's weiter mit Hitschmitz, der Rock-Karaoke-Band, Rebecca, Andreas, Clemens. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, danke.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hier haben wir noch einen Song, der auch im Repertoire ist von Hitschmitz, The Killers, Mr. Brightside. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind wieder da am Freitag für euch. Dann zu Gast Michael Hanisch vom Zimmertheater mit dem Stück Zeit im Dunkeln. Dieses Interview ist in voller Länge in der Mediathek, also die ganze Sendung in der Mediathek, 7 Tage und ab heute Nachmittag auch dauerhaft als Podcast auf der Seite wüste-welle.de. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.